Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet: Mager ist mega für Europa. Mein heutiger Gast ist Hans-Peter Schupp. Er ist Portfolio-Manager des Fidecom Contrarian Value Euroland Fonds. Hallo, Herr Schupp.
Einen schönen guten Morgen, Herr Bartels. Ich grüße Sie.
Ja, Herr Schupp, Sie haben sich ja in einem aktuellen Beitrag pointiert geäußert, mager könnte für Europa zu mega werden. Was war denn der Gedanke dahinter? Mager ist ja auch ein Akronym, das durchaus polarisiert.
Ja, nicht nur mager, sondern auch mega, wobei bei uns mega klein geschrieben wurde. Also es ist umgangssprachlich für toll, nicht für make a Europe great again, weil ob der Druck auf Europa an sich ändern wird, wissen wir nicht. Aber dass es tendenziell gut ist, wenn die USA sich selbst schwächt für Europa, sehen wir als sehr positiv an.
Ja, Europa steht ja auch immer wieder in der Kritik. Es ist ja auch nicht so, dass man das Gefühl hat, dass in Europa alles super läuft, in Amerika alles den Bach runtergeht. Wo sehen Sie denn vielleicht mit Blick auf Europa momentan derzeit die strukturellen Stärken, die vielleicht auch von Investoren übersehen werden?
Vielleicht sehe ich die nicht mal so absolut, aber zumindest komparativ. USA schwächt sich, indem grundsätzlich der intellektuelle Sektor, die Wissenschaft bestraft wird, beziehungsweise Investitionen oder Subventionen gekürzt werden. Das ist in Europa in keinster Weise der Fall. Dann haben wir in USA das Thema Billiglohnsektor. Durch die ideologische Politik, die wir in USA sehen, wird tendenziell der Billiglohnsektor eliminiert. Das ist in Europa völlig anders. Es gibt zum Beispiel Einwanderungsgesetze in Europa. Es gibt sogar Förderprogramme für bestimmte Berufe. Also wir sehen Europa komparativ zu den USA bedeutend besser aufgestellt.
Und würden Sie sagen, Europa wird hinsichtlich seiner Wirtschaft derzeit unterschätzt, also sowohl wirtschaftlich, politisch, aber auch an den Börsen?
Wenn wir allein von den Börsen sprechen, dann hat Gesamteuropa eine Marktkapitalisierung von 1,6 Billionen US-Dollar. In USA ist es fast das Vierfache, sprich 60 Billionen US-Dollar. Sieht man alleine vielleicht auch schon daran, dass im MSCI World die USA mit 72% vertreten sind. Das heißt, der Rest der Welt macht nur 28% aus. Und wenn wir jetzt einfach nur sagen, dass 1% oder 1 US-Dollar die USA verlässt und umallokiert wird in Europa, dann heißt das, dass das Dreifache in Europa investiert wird im Vergleich zur Marktkapitalisierung.
Nichtsdestotrotz fließt ja mit Blick auf die Indizes und All-Time-High auch sowohl in den USA, der DAX ist natürlich jetzt auch super gelaufen, keine Frage. Nichtsdestotrotz hat man ja das Gefühl, dass seit Jahren das meiste Kapital in die USA fließt und auch in US-Aktien fließt, Magnificent Seven, wie sie alle heißen. Denken Sie, es könnte einen Punkt kommen, eine Situation kommen, die das ändert, also dass eben wieder deutlich mehr Kapital nach Europa fließt und aus den USA abgezogen wird?
Ich glaube, der Prozess hat bereits begonnen. Das sieht man alleine, wenn man sich die Wertentwicklung der europäischen Indizes im Vergleich zu den amerikanischen ansieht. So ist zum ersten Mal seit einem langen Zeitraum, dass sich Europa besser entwickelt hat als die USA. Und man sieht es auch vor allen Dingen an den Bewertungen, dass es Sinn macht. In den USA haben wir ein KGV von 28, in Europa lediglich 17. Und wenn man sich langfristig die durchschnittlichen KGVs anschaut, dann liegt USA mit 28 im Vergleich zu 21 bedeutend höher über dem langfristigen Durchschnitt als Europa. Dort, wie schon gesagt, das KGV bei 17, im langfristigen Durchschnitt war es bei 16.
Das Bewertungsgefälle ist sicherlich ein großes zwischen US- und Euro-Aktien. Nichtsdestotrotz hört man ja natürlich auch immer wieder das Argument, naja, in Europa viele alte Industrien, Finanzwerte, Industrieunternehmen, die sind von Natur aus günstiger bewertet. In den USA spielt die Zukunft, Stichwort KI. Ist dem nicht so? Gehört die Zukunft nicht den Tech-Unternehmen dieser Welt?
Ist dem so. KI ist tendenziell eine Dienstleistung. Und wir können nicht nur von Dienstleistungen leben. Wir brauchen auch Produktion. Deswegen habe ich nie verstanden diesen riesengroßen Unterschied in der Bewertung zwischen Dienstleistungen, sprich vieles im Bereich der Technologie, im Vergleich zur traditionellen Unternehmen. Und wenn Sie, wie bei uns im Fonds, Unternehmen kaufen mit einem KGV von 6, also das KGV in unserem Fonds ist zurzeit 6, oder ich bekomme Unternehmen, die mit einem Price-to-Sales von 50 bewertet sind, also ich wüsste, was ich lieber kaufen würde.
Mit Blick auch auf die Unternehmen in Europa liest man ja auch immer wieder, und auch KI ist ja etwas, was ja auch durchaus in Europa einen Nachteil erfährt durch die hohe Form der Regulierung. Ist Europa Ihrer Meinung nach durch die Regulierung in einem Nachteil, oder kann sie vielleicht sogar im Gegensatz dazu Vertrauen schaffen?
Ich finde Regulierung eigentlich gar nicht so schlecht. Natürlich sind wir in Europa überreguliert, aber Überregulierung heißt ja auch in einer gewissen Weise Rechtssicherheit. Und die haben wir in USA ja unter der Trump-Regierung immer weniger. Auch das ist ein Grund, dass eher Geld nach Europa fließen sollte, als weiter in den USA zu bleiben.
Mit Blick auf die Währung hat der Dollar ja auch in diesem Jahr ordentlich eins auf die Mütze bekommen, um es mal einfach auszudrücken. Wie stehen Sie denn auch zum Euro, der ja auch immer wieder in Kritik geraten ist, heterogener Raum, der Euro-Raum sei auch entsprechend hoch verschuldet. Gut, ist in den USA ähnlich. Nichtsdestotrotz, diese Kritik, die auch immer wieder der Euro erfährt, keine Weltleitwährung, wie es der Dollar ist, sehen Sie da den Dollar vielleicht auch in Gefahr, dass er seinen Status als Weltleitwährung verlieren könnte und dafür der Euro immer stärker auch in den Fokus der Investoren kommt?
Ich glaube, die USA tun im Moment alles dafür, um ihren Status als Leitwährung der Welt abzulegen. Alleine wenn man über den Mar-a-Lago-Akt spricht, und es wird offen damit spekuliert, dass man einen Default herbeiführt, beziehungsweise Zinszahlungen aussetzt und die Staatsanleihen in langlaufende Zero-Coupons umwandelt, dann ist das wie eine Art Default-Androhung. Würden Sie Ihr Geld einem Unternehmen geben, das offen damit spekuliert, dass es in die Insolvenz geht? Also wir würden es nicht tun in unseren Investments. Deswegen, natürlich ist der Euro nicht perfekt, aber auch hier die ähnliche Argumentation wie bei der Politik, komparativ viel, viel besser als das, was wir zurzeit in den USA sehen.
Sie sind, kann man so festhalten, auf jeden Fall auch für Europa optimistisch gestimmt, keine Frage. Denken Sie denn, dass Sie ähnlich optimistisch gestimmt gewesen wären, hätten wir eben nicht Donald Trump als Politiker in den USA im Amt jetzt gehabt? Also war es längst überfällig, dass Europa ein Comeback erfährt, und wurde es eben durch Trump Ihrer Meinung nach einfach beschleunigt, dass wir uns jetzt auch zu diesem Thema so unterhalten können?
Eigentlich seit ja fast Jahrzehnten oder einem Jahrzehnt sehen wir die Überbewertung in den USA, dass insbesondere über passive Investments sehr, sehr stark ein Moneyflow in die USA geschieht. Wir warten die ganze Zeit aufgrund der Bewertungsdifferenzen ja auf ein Comeback von Europa. Ist bisher nicht geschehen, also von daher haben Sie sicherlich recht, dass Donald Trump oder seine Politik ein Auslöser dafür ist, und von daher kann ich Ihnen eigentlich mit Ihrer Aussage recht geben.
Mit Blick auch auf die europäischen Unternehmen, Sie sind ja auch dem Value verschrieben, viele exportorientierte Unternehmen, man liest ja auch immer wieder in diesen Tagen, und ich glaube, das macht auch viele Investoren zu schaffen, die erratische Zollpolitik Trumps. Wäre das nicht etwas, worunter eben europäische Unternehmen, insbesondere auch exportorientierte Unternehmen, deutlich leiden würden?
Ja, natürlich würden sie darunter leiden. Sie haben vollkommen recht. Die Frage ist aber, was wird überhaupt umgesetzt? Bisher waren ja immer sehr, sehr starke Ankündigungen. Dann gab es wieder einen Schritt zurück. Und das Problem ist ja, dass die Zollpolitik nicht nur die ausländischen, sondern insbesondere auch die inländischen Unternehmen bestraft, weil sie haben ja die gleichen Probleme, wenn sie wenn sie Teile oder Vorprodukte aus dem Ausland importieren. Von daher, wir sehen mit der Zollpolitik eher ein Problem für die inländischen Unternehmen als für die ausländischen. Bestes Beispiel, welches iPhone wird denn in den USA produziert? Die werden alle im Ausland produziert und werden importiert. Das heißt, mit den Zöllen schadet man sich selbst.
Wenn Sie sich auch Ihre Investmentphilosophie anschauen, setzen Sie ja ganz klar auch auf Value, fundamental, unabhängig auch von der Mode. Wie schwer ist es denn auch, gegen den Trend zu investieren, auch emotional? Ich meine, viele Investoren würden ja heute auch, wahrscheinlich würden Sie mir jetzt auch widersprechen, wenn ich sage, Sie würden kein Cent auf die USA wetten, kein Cent in den USA investieren. Es gibt ja mit Sicherheit durchaus gute Geschäftsmodelle und auch gute Unternehmen in den USA. Nichtsdestotrotz, wie schwer ist es denn auch gegen den Trend zu investieren, auch emotional?
Es fällt einem im Laufe der Jahre immer leichter. Sicherlich das erste Mal, als ich persönlich jetzt massiv gegen den Trend investiert hatte, das war 2000, als ich keine von diesen sogenannten TMT-Aktien hatte, den neuen Markt negiert hatte und so weiter. 30% Underperformance, seinerzeit noch für Julius Baer mit einem Fonds von 1 Milliarde, das heißt auch 300 Millionen an Verwaltungs- oder 300 Millionen an Volumen, was ich zu der Zeit im Grunde genommen verloren hatte. Damals extrem schwer, ich kann Ihnen sagen, schlaflose Nächte, schlafgewandelt und so weiter. Aber im Laufe der Zeit lernt man damit umzugehen. Also von daher, ja, es ist schwer, aber man lernt damit umzugehen.
In diesen Tagen funktioniert Ihr Ansatz ausgesprochen gut. Hatten natürlich auch viele Jahre, wo es eben auch wehgetan hat, wo eben Value auch eben nicht funktioniert hat. Ich glaube, das ist den Zuhörern soweit bekannt. Das ging nicht nur Ihnen so. Wie hoch ist denn auch die Gefahr mit Blick auch auf die aktuellen Ereignisse, dass es sich jetzt hier vielleicht auch um Strohfeuer handelt und alles wieder seine normalen Bahn annimmt, wenn Donald Trump aus dem Amt ausscheidet? Das wird ja früher oder später passieren. Oder würden Sie sagen, na, das ist jetzt schon eine Zeitenwende und wir sind der festen Überzeugung, dass es sich eben hier nicht um Strohfeuer handelt, sondern dass wir jetzt hier nachhaltig eben Europa deutlich im Vorteil sehen im Vergleich zu den USA?
Information, Drescher und Sie. Die Formplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Fondsbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Fondsplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Ich würde jetzt erstmal gerne zu Value versus Growth argumentieren. Seit 2008, also seit 17 Jahren, sehen wir eine zum Teil massive Underperformance von Value, die sich auch dann entsprechend in den Bewertungen ausdrückt. Das heißt, die Bewertungsdifferenz hat sich immer weiter ausgeweitet. Das bedeutet im Grunde genommen im Zeitablauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir vor einer Wende stehen, immer höher wird. Inzwischen traue ich mich nicht mehr zu formulieren, das und das ist der Auslöser, das und das wird die Wende sein. Wir haben lange gedacht, mit der Zinswende kommt die Rückkehr zu Value. Es war auch nicht hundertprozentig der Fall. Die Argumentation ist eigentlich, es wird immer wahrscheinlicher, je länger die Outperformance von Growth anhält. Und damit, ich sage ja auch gar nicht, dass man den Großteil seines Portfolios auf Value setzen sollte, aber in der Diversifikation macht es Sinn, einen gewissen Teil des Portfolios auch mit Value zu investieren, weil es einfach ganz andere Performance-Muster hat als die klassischen Growth oder die sogenannten großen 7 Aktien hervorrufen.
Ja, vielleicht nochmal kurz dann auch nochmal die Rückfrage eben zu diesem Strohfeuer. Wenn Donald Trump aus dem Amt ausscheidet, kommen wir dann zurück zur Situation, wie wir sie vielleicht letzten Jahre kannten? Also nur Big Tech, USA läuft und man kann sich zurücklehnen? Oder haben wir mit Trumps Politik jetzt auch eine Zeitenwende erlebt, die auch maßgeblich Auswirkungen hat eben auf die Kapitalmärkte?
Wir können nicht ausschließen, dass es wirklich nur ein Strohfeuer ist und sich alles wieder im Grunde genommen in die gleiche Richtung bewegen wird. Aber es gibt einfach neben der Situation, dass sehr viel zerstört worden ist in den USA, das muss ja auch wieder aufgebaut werden. Die gesamte Intelligenz muss wieder zurückgeholt werden. Der Niedriglohnsektor muss wieder aufgebaut werden. Das Vertrauen der Menschen untereinander muss wieder aufgebaut werden. Also das spricht dafür, dass es nicht nur ein Strohfeuer ist. Aber es gibt ja weitere Argumente. Es ist ja nicht nur der Auslöser Trump, sondern es gibt auch die Bewertungsargumente. Wie schon gesagt, da sind Nvidia mit 50 Mal Umsatz bewertet im Vergleich zu Unternehmen, die wir haben mit einem 5er KGV. Das sind natürlich riesige Unterschiede. Und dass die sich irgendwann nivellieren, ist ziemlich klar. Wir brauchen eigentlich nur den Auslöser. Ob das jetzt Trump ist oder ob er erst in 3 oder 5 Jahren kommen wird, der Auslöser, das können wir nicht sagen. Unser Tipp ist auch nicht, setzen Sie jetzt nur auf Value, sondern nehmen Sie Value mit einem bestimmten Prozentsatz in Ihr Portfolio auf, um es entsprechend zu diversifizieren.
Also nicht alles blind auf Big Tech oder nur auf ein paar Unternehmen setzen. Klar, diversifizieren ist da das Gebot der Stunde. Gibt es denn einen bestimmten Sektor, für den Sie momentan in Europa besonders optimistisch sind oder wo Sie sagen, der ist so ausgebombt worden, wer da jetzt nicht investiert, da weiß ich auch nicht mehr.
Wir sind Contrarians und deswegen wird die Antwort wahrscheinlich Kopfschütteln hervorrufen. Wir sind im Moment sehr, sehr stark im Automobil- und Automobilzuliefersektor investiert, einfach aus Bewertungsgründen heraus. Das ist ähnlich wie die Situation. Vor 3 oder 5 Jahren waren wir massiv in Banken investiert. Wir haben Kunden verloren. Viele haben gesagt, wir werden nie in ihren Fonds investieren, wenn sie in Financials so hochgewichtet sind. Inzwischen hat sich gezeigt, so ganz verkehrt war es ja nicht, wenn man sich die Performance des Finanzsektors in Europa angeschaut hat.
Ja, das ist auf jeden Fall gut gelaufen. Klar, Automobilsektor, es ist auf jeden Fall ein Bereich, den momentan viele Investoren meiden, um es vielleicht mal so zu formulieren.
Ein bisschen plakativer von meiner Seite. Was die Banken vor 5 bis 7 Jahren waren, könnte im Moment der Automobilsektor sein.
Gibt es denn auch mit Blick auf Ihre Vita oder auch auf Ihre Karriere als Portfoliomanager einen Sektor, ein Ereignis, ein Unternehmensbeispiel, wo Sie vielleicht auch mal daneben gelegen haben, wo Sie sagen, da lag ich wirklich falsch oder da ärgere ich mich vielleicht drüber, dass ich nicht früher die Reißleine gezogen habe oder dass ich da eben vielleicht nicht mit auf den Zug aufgesprungen bin. Und vielleicht auch im Zuge dessen eins, wo Sie rückblickend sagen, da bin ich stolz drauf, vielleicht neben den Financials, wo ich eine gute Arbeit geleistet habe.
Also natürlich gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo Sie daneben gelegen haben. Das ist zum Teil, geht es so weit, dass Sie die Unternehmen für 10 Cent ausgebucht haben. Ein solches Beispiel war zum Beispiel seinerzeit die IVG, eines der letzten, die wir jetzt hatten. Wir sind viel zu früh in Valeo eingestiegen, haben also dort über 50% Verluste. Oder auch in Valorec vor 2, 3 Jahren haben wir über 80% verloren. Contrarian heißt, sie setzen gegen die herrschende Meinung. Sie können durch Fundamentalresearch das Risiko eines Value Traps reduzieren, sie können es aber nicht eliminieren. Es gibt also, sie werden immer wieder Value Traps haben. Was ihnen hilft, sind eigentlich 2 Dinge. Das ist zum einen die Wahrscheinlichkeit, mehr als 50% der Kurs bei Unternehmen, die einen starken Kursrückgang hatten, das sind keine Value Traps, sondern Übertreibungen des Marktes, das hilft ihnen. Und die zweite Wahrscheinlichkeit, die ihnen hilft, dass sie, wenn sie long-only investieren, ein begrenztes Downside-Risiko haben, also sie können maximal 100% verlieren. Aber sie haben nach oben eine unbegrenzte Chance. Also als seinerzeit die Deutsche Bank von 80 bis auf 7 sich reduziert hatte, haben wir sie nicht gekauft, dass sie auf 14 geht, sondern dass sie irgendwo wieder in den Bereich 30, 35 geht. Das ist eigentlich, sind die 2 Dinge, die ihnen helfen, auch wenn sie das Risiko vom sogenannten Value Fallen haben.
Mit Blick auf die Uhr können wir, glaube ich, ein Fazit ziehen. Sie sind auf jeden Fall optimistisch gestimmt für Europa. Was geben Sie sonst noch den Zuhörern mit auf den Weg, um vielleicht auch momentan in dem Wirrwarr nicht die Geduld oder die Kontrolle zu verlieren?
Ich glaube, das Wichtigste hatte ich gesagt. Es ist einfach die Diversifikation. Vergessen Sie nicht die Asset-Klasse Value. Es muss nicht sein, dass es einen großen Prozentsatz ist, aber investieren Sie zu einem bestimmten Prozentsatz Ihres Portfolios auch in den Bereich Value, auch wenn er seit 17 Jahren nicht mehr outperformed hat.
Ja, zum Schluss, auf jeden Fall einen Haken hinter, sehe ich, kann ich so unterstreichen. Zum Schluss fragen wir unsere Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Herr Schupp, was haben Sie denn den Zuhörern mitgebracht? Was können Sie vielleicht jetzt in den nächsten Wochen, der ein oder andere wird ja vielleicht noch verreisen, was können Sie denen mit auf den Weg geben in den Sommerurlaub?
Also wer es noch nicht gelesen hat, ein Buch, das ich liebe und auch sowohl sprachlich als auch inhaltlich liebe, ist von Bernhard Schlink, Die Enkelin. Ich kann es jedem ans Herz legen, dieses zu lesen.
Ja, perfekt. Packen wir bei uns in die virtuelle Bibliothek. Herr Schupp, es hat mir Spaß gemacht und ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
Der Dank ist auch meiner Seite, Herr Bartels.
Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten, soweit er denn Ihnen auch gefallen hat. Gerne auch den Kanal abonnieren. Und ja, wie immer verabschiede ich mich hiermit aus dem ABC-Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.